Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Die Folge, die die Saison 2025-26 abschließt, nach dem letzten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ein 4:0-Erfolg, bei dem wir im Stadion gewesen sind, natürlich eins der besten Spiele der Saison gesehen haben. Und darüber sprechen wir jetzt heute am Mikrofon. Das bin ich, Carsten Kellermann. Und auf der anderen Seite hier im Aufnahmeraum bei der Rheinischen Post in Mönchengladbach, Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Ja, Borussia hat tatsächlich dem Gegner der TSG Hoffenheim einen Einzug in die Champions League verwehrt. Das hätte bei einem Hoffenheimer Sieg geklappt, weil Stuttgart nicht gewonnen hat. Und die Gladbacher haben einen versöhnlichen Saisonausklang gefeiert in einer Saison, die wenig versöhnlich war, wenig versöhnliche Momente hatte. Am Ende dann hat man sich dann zusammengefreut über diesen schönen Erfolg. Und dieser Erfolg hat einige Geschichten mit sich gebracht, unter anderem die natürlich mit, fangen wir damit an, Yannick, auch wenn es ein Thema ist, was eigentlich nur ein Randthema war, das Comeback von Tim Kleindienst, gefeiert von den Fans, gefeiert von ihm selbst und ein paar Minuten und, glaube ich, eine statistische Ballberührung.
Ja, ein Tackling und eine Ballaktion waren dabei. Er hat noch ein Tor erlebt, er durfte nochmal jubeln, nämlich mit Robinak. Das wäre ein Ding gewesen, wenn er diesen Sprint hingelegt hätte, aber das oblag eben Robin Hack, für den es ja auch ein sehr besonderes Tor war. Das hat man seinem Jubel dann angemerkt. Und ja, es war ein besonderer Moment für Tim Kleindienst, für Borussia natürlich auch, weil er jetzt zurück ist und die Basis dafür geschaffen ist, dass das dann ab dem ersten Spieltag der nächsten Saison wieder was wird. Aber es hatte schon auch eben was von einer sehr individuellen Geschichte, weil es ja deklariert war als sein Signal an Julian Nagelsmann: Ich wäre bereit für die WM, ich kann wieder Fußball spielen. Ist aber die Frage, also ob Julian Nagelsmann ihm das nicht auch so geglaubt hätte, wenn es dann halt jetzt nicht geklappt hätte aus irgendeinem Grund mit dieser Einwechslung. Aber der Fakt ist erfüllt. Dementsprechend stand dann Tim Kleindienst auch im Oliver Baumann-Trikot in der Mixed Zone, hat Interviews gegeben. Ganz interessant, weil Oliver Baumann aufgrund dieser Nachrichten rund um die mögliche Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft ja auch im Fokus stand. Weiß nicht, ob man das jetzt als Statement von Kleindienst werten
will. Ich glaube schon. Also er hat zumindest nicht dem widersprochen, dass es so sein könnte. Und Tim Kleindienst ist halt schon jemand, der bei solchen Sachen dann auch gerne mal eine Meinung von sich gibt. In dem Fall war es das wohl, aber naja gut, wenn jetzt am Ende doch Manuel Neuer dabei ist, wird Tim Kleindienst wahrscheinlich nicht den Bundestrainer schelten.
Ja, und wenn sein Traum in Erfüllung geht, glaube ich, beginnt ja das große Bangen auch bei Borussia und den Fans, dass dann das Knie hält bei der WM. Am Donnerstag werden wir schlauer sein, vielleicht sickert es dann auch schon vorher durch, ob Kleindienst im Kader steht. Julian Nagelsmann wollte im Sportstudio auch ungefähr gar nichts Konkretes sagen, natürlich dann auch nicht, ob Tim Kleindienst dabei sein wird. Jedenfalls ist er zurück in Gladbach auf dem Platz, war einer der vielen doch sehr relevanten Nebendarsteller, kann man sagen. Also dieses Spiel war natürlich an sich auch relevant. Die Art und Weise, das Ergebnis, da werden wir gleich sehr drüber reden, waren auch relevant. Aber ich fand, es war so geprägt von irgendwie sehr emotionalen Kapiteln. Und Carsten, im Grunde kann man ja auch schon vor dem Anpfiff beginnen bei den offiziellen Verabschiedungen, die ja auf eine Art kurios und besonders waren, weil der größte, bekannteste, wichtigste Spieler Borussias, der da verabschiedet werden sollte, gar nicht da war.
Ganz genau, Rocco Reitz, das war im Vorfeld ja schon gesagt worden von Eugen Polanski, dass Rocco Reitz nicht spielen wird, dass er erkrankt ist, aber den Samstagmorgen kam dann eben noch von Borussia die erklärende Meldung, dass Rocco Reitz sogar im Krankenhaus liegt, wegen eines Infekts, der ihn offenbar sehr hart getroffen hat und deswegen nicht dabei sein kann. Das wurde dann im Stadion, sein Fehlen wurde, ja, der ein oder andere hat leicht gepfiffen, aber am Ende hat es dann Applaus gegeben, als sein Name verlesen wurde und bei denen, die eben verabschiedet wurden. Aber es war und ist eben ein Ausstand von Rocco Reitz ohne Spiel und ohne Anwesenheit. Und ja, sei ihm natürlich gute Besserung gewünscht, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Gladbacher das dann in Zukunft regeln. Er wird ja wahrscheinlich im Verlauf der nächsten Saison mal hier in Gladbach auftauchen, nämlich als Spieler von RB Leipzig. Ob dann diese, ja, ob diese Verabschiedung dann nachgeholt wird, je nachdem, wann das Spiel ist, in der Hin- oder in der Rückrunde, spät in der Saison oder früh in der Saison. Mal sehen, wie die Gladbacher damit umgehen oder ob es noch irgendwie anders geregelt wird. Aber naja, Rocco Reitz wurde verabschiedet in Abwesenheit. Andere waren da und wurden verabschiedet. Marvin Friedrich zum Beispiel, das war sogar ganz eine ganze Reihe von Spielern, denen Adieu gesagt wurde. Und ich bin mal gespannt, wer dann tatsächlich am Ende nie wieder in Gladbach auftaucht oder ob vielleicht der eine oder andere sogar nochmal zurückkommt.
Mein Eindruck ist, tatsächlich niemand, der da einen Blumenstrauß bekommen hat. Doch, ja, vielleicht, jetzt muss ich direkt korrigieren, am wahrscheinlichsten sehe ich es sogar noch bei Kota Takay, dass es da eine Verlängerung der Leihe gibt, wobei die Basis echt dünn geworden ist, auf der man so eine Entscheidung treffen würde. Und man nimmt ja auch jetzt nicht 9 Innenverteidiger in den Kader, klar. Marvin Friedrich geht dadurch automatisch einen Platz frei und man weiß eben nicht, was sonst noch passiert. Aber ja, Alejo Sarco, eine Laie, so vom Format eines Joshua King, muss ich immer sagen, was dann auch die Minutenzahl am Ende anbelangt, wäre für ihn nicht so schlecht, weil Joshua King ja wirklich noch eine gute Premier League-Karriere hingelegt hat. Ja, Marvin Friedrich nach 4,5 Jahren, der letzte Vertrag läuft aus, den noch Max Eberl unterschrieben hat oder gemacht hat. Oder ob da jetzt seine Unterschrift drunter war, das weiß ich nicht. Aber es war ja auch der letzte, den er damals geholt hat. Und ja, genau, diese Ära jetzt in dem Sinne sozusagen endgültig beendet. Ja, Yannick Engelhardt und Haris Tabakovic auch Blumensträuße bekommen. Ich würde bei Engelhardt inzwischen sagen, Carsten, weiß nicht, wie du das siehst, wenn er auch diese Angebote wirklich hat, dieses Interesse aus Freiburg, dann sehe ich das passieren und bin mir auch inzwischen, nichts gegen Yannick Engelhardt, nicht mehr so sicher, ob das die richtige Lösung wäre für Borussia auf der 6, ob da nicht noch ein Spieler mit mehr Ausstrahlung, mit mehr Physis hin muss. Also das ist schon eine zentrale Personalie für mich und ich weiß nicht auch für den Preis, ob die mit Yannick Engelhardt am besten besetzt wäre.
Ja, wir hatten das ja in der vergangenen Woche schon mal so ein bisschen angerissen, dass die Gladbacher halt wirklich tatsächlich Bosse brauchen. Spieler, die im Stil von Tim Kleindienst die Mannschaft führen. Und das muss man ihm ja lassen, diesem Tim Kleindienst. Er hat eine unglaubliche Präsenz. Er nimmt dann wirklich die Mannschaft mit und wirkt einfach auf dem Platz. Und wenn da noch ein Zweiter wäre, das hat Ruven Schröder ja auch nochmal ganz klar gesagt, es wäre schon ganz gut, wenn da Tim Kleindienst nicht ganz alleine wäre. Ruven Schröder sieht in der Mannschaft da eine Leute heranwachsen. Aber ich glaube auch, dass es eben nicht Yannick Engelhardt sein wird. Ich fand ihn wirklich, es war eine gute Laie. Er hat eine gute Saison gespielt, hat sehr umsichtig gespielt, ist ein sehr gerader Typ auch. Aber ihm fehlt genau dieses, dass er so ein bisschen, ich sag mal, es ist ja eigentlich nicht nett, das zu sagen, aber er ist halt kein Drecksack. Und genau so einen brauchen die Gladbacher halt im Zentrum gerade, meiner Meinung nach, um eben die Achse zu vervollständigen. Wir haben schon des Öfteren mal den Namen Rani Khedira genannt, haben jetzt aber auch herausgefunden, dass das wohl nicht so heiß gehandelt wird, wie wir vielleicht auch gedacht haben. Also da eher nicht, aber ein Typ wie er. Na klar, ne? Wir haben mal Salih Özcan reingebracht, der hat aber seinen Köln-Hintergrund, ist auch wiederum die Frage. Aber so Typen, würde ich sagen, sind eher die da gesucht sind. Yannick Engelhardt hat sich aber mit dieser Saison in der Bundesliga angemeldet und empfohlen. Und wenn es dann am Ende für ihn zum SC Freiburg geht, da gibt es die Gerüchte. Das würde schon, ja, würde ich sagen, das würde gut passen. Und für ihn natürlich wäre das natürlich ein richtig großer Schritt, dann zu einem Europapokalteilnehmer zu gehen. Dann hätte sich für ihn der Wechsel Gladbach auf jeden Fall gelohnt, die Leihe. Und ja, für Gladbach hat sie sich auch gelohnt, weil er Stammspieler gewesen hat, eine gute Saison gespielt.
Ja, und der Mann mit dem größten Impact war auch ziemlich bewegt schon vor dem Spiel, Haris Tabakovic. Dann hat er nochmal geliefert mit seinem 13. Saisontor. Eine Sekunde hat er fast vergessen, wie er das jetzt am besten macht mit dem Jubel. Dann hat er irgendwie nur so die Hand hinters Ohr gehalten. Hat er gegen seinen Arbeitgeber getroffen, wo er de facto hin zurückkehren wird. Aber das war ja die schöne, positive Geschichte, der runde Abschluss. Aber Ganz hinten raus wurde es eben gar nicht rund bei Haris Tabakovic. Da spulen wir jetzt einfach mal vor, weil das wahrscheinlich so die traurigste Episode dieses Saisonabschlusses war. Umgeknickt mit dem linken Fuß, nochmal zurückgetrabt, nochmal eine Ecke rausgeköpft aus dem eigenen Strafraum. Aber dann ging es nicht weiter. Er sank zu Boden und war da wirklich direkt richtig angefasst. Stand jetzt Montagmittag gibt es noch keine offizielle Diagnose, aber es gibt eben schon aus Bosnien Meldungen, dass es sich gar um einen Knochenbruch handeln soll. Es sieht nicht gut aus und er wird eben voraussichtlich die WM verpassen. Und ja, das ist nun das Gegenteil eines Happy Ends nach seiner wahrscheinlich größten, besten Saison. Klar, er war Torschützenkönig in der zweiten Liga und, aber er war einfach Borussias Lebensversicherung. Das haben wir oft gesagt. Das hat Patrick Herrmann am Sky-Mikro am Wochenende nochmal gesagt. 31% aller Tore erzielt. Viele, viele wichtige. Und da muss man auch für die bosnische WM-Quali. Also da hat er jetzt nicht nur irgendwie dran teilgenommen, sondern eben auch diesen großen Impact gehabt. Und das wäre wirklich eine richtig tragische Geschichte.
Also da muss ich schon sagen, das tut mir echt leid für Haris Tabakovic. Ist ein ganz richtig guter Typ und war, glaube ich, auch gar nicht nur wegen seiner Tore wichtig für Gladbach, sondern vor allem auch als Typ, weil er eben jemand ist, der in der Mannschaft sehr positiv gewirkt hat, der auch da vielleicht nicht in dieser ganzen Bandbreite eines Tim Kleindienst, aber doch einiges dann doch abgedeckt hat. Eben einer der Leute war, die auch die Mannschaft mitgezogen haben. Und ja, du hast es gesagt, ohne seine 13 Tore möchte ich diese Saison nicht sehen. Sehr, sehr viele wichtige Momente gehabt und natürlich auch in der Defensive immer wieder mal präsent gewesen. Also ein Typ, der auch, wie Yannick Engelhardt, also wirklich eine sehr, sehr gelungene Leihgeschichte ist. Und dass er jetzt diese Weltmeisterschaft verpasst, wo er Bosnien, ist wirklich ein Volksheld in seiner Heimat dort und darf jetzt nicht mitfahren zu dieser Weltmeisterschaft, das ist schon wirklich tragisch. Und da muss ich sagen, auch bei aller journalistischen Objektivität, das tut mir wirklich leid für einen richtig guten Typen, dem Borussia Mönchengladbach, du hast es gesagt, enorm viel zu verdanken hat. Und aber das ist eben der Fußball manchmal echt brutal. Und einer wie Haris Tabakovic, der sich unheimlich viel erarbeitet hat. Es gibt ja von ihm auch diese Videos, wie er sich wo er erzählt, wie er sich durchgearbeitet hat, wie er wirklich um alles gekämpft hat, was er hat. Seine Karriere war ja zwischendurch auch schon mal in Frage. Also einer, der wirklich ein Fighter ist und dem jetzt das Schicksal aber richtig die Beine weggezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Tut mir echt leid und aber auch er, Yannick, wird wahrscheinlich nicht mehr in Gladbach auftauchen. Erstmal muss er jetzt natürlich wieder gesund werden, ist dann erstmal Spieler der TSG Hoffenheim. Gucken, was sie für ihre Pläne haben. Da hat sich Christian Ilzer, der Trainer, auch nicht reinblicken lassen. Aber ja, sagen wir mal, auf Wiedersehen Haris Tabakovic und vor allem jetzt gute Besserung und gutes Umgehen mit dieser echt bitteren Situation.
Ja, und ich weiß noch, wie man ja immer gesagt hat, es müssen 16 Tim Kleindienst-Tore ersetzt werden. Er hat 13 geliefert, also die sind ersetzt worden. Ich würde immer mal sagen, dass diese Player-Tore zum Beispiel viel weniger ersetzt wurden. Die Hack-Tore, die es im letzten Jahr nicht so sehr gab, aber im vorletzten Jahr, also das war vielleicht sogar letztlich das größere Problem rein, was die Torproduktion und so weiter angeht. Klar, Tim Kleindienst hat unbestritten diese riesigen Führungsqualitäten, aber dahingehend hat er geliefert und inzwischen muss man ja sagen, okay, wenn die 13 Haris Tabakovic-Tore gehen, die muss auch dem Kleindienst ja in der nächsten Saison erstmal ersetzen und das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil, wie wir hören, es ist dann wirklich auch wieder alles zugeschnitten auf dem Kleindienst. Wie soll man da auch einen gleichwertigen Ersatz für den Fall haben, dass das jetzt nicht so hinhaut mit dem Knie, wie es gerade aussieht und wie es im besten Fall laufen soll. Also ja, weiterhin großes Risiko und halt kein Tabakovic mehr in der Hinterhand.
Das ist wirklich schade. Klar, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass Borussia ihn vielleicht dann doch zurückholt nochmal. Dann allerdings müssen die ihn wahrscheinlich kaufen und das wird dann eher nicht passieren, weil dann Hoffenheim sicherlich auch einen entsprechenden Preis aufrufen wird. Aber erstmal muss Haris Tabakovic, wenn sich diese Diagnose bestätigt, ja auch erstmal wieder gesund werden und reinkommen. Das wird ja auch eine Zeit lang dauern. Von daher ganz, ganz blöde Situation auch für ihn, anstatt jetzt aus dieser Saison als der totale Gewinner rauszugehen, der wirklich zur WM fährt mit 13 Toren im Rücken, sich interessant gemacht hat, falls Hoffenheim sich gegen ihn entscheidet. Hat er sich alles aufgebaut und das ist dann eben in dieser einen Sekunde, in der er umgeknickt ist. Es gibt da wirklich ein paar richtig fiese Bilder von der Szene. Ja, da ist das alles geplatzt, der WM-Traum und das, was er sich aufgebaut hat mit diesen 13 Toren. Ja, so gesehen ist die 13 dann fast schon eine Unglückszahl für ihn, dass er mit der er dann abschließt. Aber ja, Haris Tabakovic ist ein Kämpfer und wird es wahrscheinlich dann so annehmen. Muss er ja auch. Bleibt ihm nichts anderes übrig, Jürgen Gladbach. Interessante Aussagen von Ruven Schröder, was die Offensive angeht. Du hast es schon angedeutet. Er sagte, wir werden vielleicht gar nicht so viel tun und setzt dann darauf, A, Tim Kleindienst und B, dass dann die Stürmer, die in dieser Saison, du hast sie alle schon durcherwähnt, ich will doch Franck Honorat hinzufügen, wenn er bleibt, der auch ganz wenig von dem erfüllt hat, was man dachte, ja, dass die einfach dazulegen in der neuen Saison.
Ja, es ist ja, also ich glaube, so wird auch immer ein bisschen geplant. Man überlegt sich, wie ist das Potenzial? Wer kann da was liefern? Wie viele Tore muss und will man erzielen? Natürlich am liebsten 90 wahrscheinlich. Das ist dann utopisch. Und da ist eben, wenn man mal annimmt, Kleindienst kriegt das hin, was Tabakovic hinbekommen hat. Dann sind Leute wie auch ein Reiner in der Pflicht, der nur einmal getroffen hat. Robin Hack, der verletzungsbedingt nur einmal getroffen hat. Franck Honorat, der 2 Tore nur beigesteuert hat. Moya, Bolin haben ihre ersten Spuren hinterlassen, Visitenkarte abgegeben. Bolin mit dem 1:0 gegen Hoffenheim, seinem ersten Tor. Moya mit seiner ersten Vorlage. Historisch, jetzt hat er auch den Rekord mal abgehakt. Und ja, da ist Potenzial. Und Honorat ist wahrscheinlich so das größte Fragezeichen. Er saß ja auch auf der Bank. Klares Signal an die Jugend von Eugen Polanski, da auf Bolin und Moya zu setzen. Selbst Girena, was wir eigentlich fast gedacht hatten nach der Leistung gegen Hoffenheim, nicht in der Startelf. Und ja, ich habe diese Aussagen von Honorat einfach im Kopf aus dem März, Borussia tief im Abstiegskampf vor dem Derby gegen Köln und er gibt ein Interview, das so ein bisschen sich interpretieren lässt als, ja, ich bin hier durch mit der Geschichte so, die ist auserzählt, das hat er nicht so gesagt, aber so hat es sich gelesen und ne, wir sind ja die Rezipienten seiner Aussagen und wenn das so ankommt, dann fragt man sich, was war seine Intention? Sagt er, vermisst die Sonne? Klar, jetzt kommt der Sommer, vielleicht fühlt er sich dann wieder besser, wenn er zurückkommt, weil er mehr Sonne getankt hat. Hat offen geträumt von einem Europa-League-Teilnehmer, von einem Europa-Cup-Teilnehmer, der Interesse an ihm haben könnte, wird jetzt 30 Jahre alt. Und ich drehe es mal so um, naja, wenn da wirklich ein Angebot kommt im Bereich von 8 bis 10 Millionen, dann würde ich vielleicht gar nicht so lange überlegen an Borussias Stelle. Höchstens, wie kann ich es noch ausreizen nach oben, um noch mehr rauszuschlagen. Aber gerade bei einem, der über sein Tempo kommt, der viel Verletzungssorgen hatte zuletzt und 30 Jahre alt wird, ich würde, wie gesagt, ich wüsste, was ich täte.
Also ich glaube auch, dass mit Sicherheit ein Kandidat ist, den Ruven Schröder auch auf dem Zettel hat. Die Frage ist halt, hat Franck Honorat eine Saison gespielt, wo dann die Interessenten wirklich Schlange stehen? Da schätzen die Spieler ja ihre Möglichkeiten manchmal auch falsch ein. Wir erinnern uns an viele Sommer, in denen Nico Elvedi sich selbst auf den Markt gestellt hat und am Ende dann bei Borussia Mönchengladbach geblieben ist. Er hat es jetzt schon wieder getan und zumindest angedeutet, wenn was kommt, wird er es prüfen. Das ist, denke ich, auch der Status bei Franck Honorat. Und er ist vielleicht dann auch der dann Borussia Mönchengladbach eben die Möglichkeiten gibt, den angesagten Boss vielleicht zu holen. Dann in der Offensive vielleicht doch nochmal andere Akzente zu setzen. Es werden ja auch aus dem Nachwuchs Spieler kommen, die auf einer Seite spielen können. Man weiß nicht, was jetzt mit Nathan Gumu sein wird, ob er auch ein Wechselkandidat sein könnte oder ob er jetzt bei Borussia erstmal versucht, wieder überhaupt auf die Beine zu kommen nach seinem Achillessehnenriss. Sein Vorteil war vor der schweren Verletzung der Speed. Also ist dann auch jemand da, der schnell da ist. Frage ist ja auch, wie spielt Borussia Mönchengladbach in der neuen Saison? Robin Hack ist wieder da. Man hat Möglichkeiten, vielleicht dann in einem 4-2-3-1, wir werden gleich drüber sprechen, dann auch die Rollen anders zu verteilen. Und ja, deswegen ist Franck Honorat dann möglicherweise auch verzichtbar. Und ich sage, der Franck Honorat dieser Saison ist sowieso keiner, den man nicht ersetzen kann. Oder? Na, doch, keiner, den man nicht ersetzen kann, ist, glaube ich, richtig formuliert.
Das ist korrekt, ja.
Also von daher würde ich auch sagen, Andere wurden erwähnt von Ruven Schröder. Du hast schon gesagt, Bolin und Moya, das sind zwei, die mit Sicherheit eine große Rolle spielen werden in der Kaderplanung für die Offensive. Ich sage persönlich auch, wenn es irgendwie gelingt, den Reyna fit zu halten, ist das auch nochmal ein Riesenpotenzial in der Offensive, wenn man ihn so im Training sieht, wenn man so ein paar Szenen aus der Saison, wenige leider, aus seiner Sicht im Kopf hat, dann ist da wirklich Potenzial da. Und ja, Robin Hack, der hat sich mit diesem Tor einfach nochmal zurückgemeldet und hat sich selber gesagt, ich kann das und ich will das und ich mache das. Also ein bisschen fast schon trotzig, aber das ist ja auch ein positiver Typ, der Mannschaft einfach richtig gut tut. Und da kommt einiges dann nochmal zurück, wie gesagt, Kleindienst, Hack, Tore, aber auch Typen.
Ja, jetzt die Frage, wie leiten wir über zu der jetzt gerade und erst einmal wichtigsten Frage, nämlich der Trainerfrage. Wie würden wir jetzt hier sitzen, das habe ich mich gefragt, wenn Borussia 0-3 verloren hätte gegen Hoffenheim? Weil wir wollen ja vor allen Dingen eins nicht tun, wir wollen die Trainerfrage für uns jetzt nicht anhand des Hoffenheim-Spiels entscheiden, aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das den Eindruck prägt, dass das die Gefühle der Protagonisten geprägt hat, dass wir jetzt auch ein anderes Gefühl haben wie nach dem Auftritt in Augsburg. Aber das waren ja innerhalb von 180 Minuten wahrscheinlich die Extreme dieser Mannschaft. Eine der besten Leistungen und eine der schlimmsten innerhalb einer Woche. Ja, und ich mach's mir, ohne dass wir es jetzt, wir werden es ja erörtern jetzt, aber eins kann ich sagen, ich beneide zumindest nicht diejenigen, die das jetzt entscheiden müssen, denn klar und einfach ist das bestimmt nicht.
Sowieso nicht. Ich meine, die Sache ist ja die, dass du im Fußball nie Garantien hast. Und die Frage ist jetzt halt, und darum finde ich es auch vor allem wichtig, was Ruven Schröder gesagt hat, man wird sich jetzt mal ein paar Tage Zeit nehmen. Man will erstmal in Anführungsstrichen ernüchtern, ohne dass es jetzt hier um große Partysachen geht, sondern wirklich diese Emotionen rausnehmen und ganz, ganz nüchtern drauf gucken, was ist in der Saison wirklich passiert. Positiv wie negativ, was sind die Dinge, die Eugen Polanski eingebracht hat als Trainer, was sind die Dinge, die er nicht eingebracht hat. Und wenn man das ganz nüchtern bewertet, auch das Augsburg-Spiel wäre ja genauso nicht der richtige Anlass gewesen, weil wir reden in beiden Fällen über Emotionen, die dann eben da sind, die einmal die ganz negativen Emotionen, die man aus Augsburg mitgenommen hat, dann aber auch die sehr positiven, die man gegen Hoffenheim mitgenommen hat. Daraus irgendwo Schlüsse zu ziehen, ist gefährlich. Das hat auch Ruven Schröder gesagt. Also runterkochen, nüchtern zusammensetzen und sagen, was wollen wir? Was gibt uns Eugen Polanski? Und dann wirklich, und das wird Ruven Schröder auch tun, dafür schätze ich ihn wirklich ein, ganz nüchtern entscheiden, was ist das Beste für Borussia Mönchengladbach? Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind, unter anderem natürlich auch, dass ein Trainerwechsel inklusive Trainerstaff, der dann ja auch meistens mit betroffen ist, auch Geld kostet. Das wird aber zweitrangig sein, sondern vor allem, was kann man von Eugen Polanski erwarten? Und ich finde, muss ich sagen, dass er gerade in den Heimspielen gegen Dortmund und gerade jetzt auch gegen Hoffenheim doch vieles angeboten hat. Und was ich vor allem sehe, ist, er ist bereit, umzudenken. Dinge anzunehmen, Dinge zu verändern. Und ich glaube, das war ein relativ wichtiger Aspekt, den er jetzt in den letzten Spielen noch gezeigt hat, mit dem neuen System, mit der Viererkette, aber auch mit mehr Offensive und mit mehr Mut.
Ja, man ist ja an dem Punkt, dass man sagt, das hätte man sich auch schon früher gewünscht. Ich finde es ja ganz interessant, hat immer gemutmaßt, wie viele Punkte werden sie brauchen. Jetzt kennen wir die Antwort, 30 hätten gereicht. Wann hat Borussia den 30. Punkt geholt? Gegen Heidenheim am 28. Spieltag. Sprich, man wusste es nicht, aber da war man gerettet. Und ich fand auch, als es noch nicht entschieden war, wenn ich an die zweite Halbzeit gegen Mainz denke, dann war mir das häufig zu mutlos. Und wenn das sozusagen die Benchmark sein soll oder das, was man meistens zu erwarten hat von Polanski-Fußball, habe ich ihn auf jeden Fall mit dem Rücken zur Wand gesehen und hätte auch gesagt, das hat keine Zukunft, dieses Gesicht. Aber jetzt haben wir andere Gesichter gesehen, bei denen man denkt, okay, selbst mit dieser Mannschaft, die so wankelmütig ist, der es manchmal an Charakter fehlt, die sich irgendwie, wenn es drauf ankommt, aber obwohl, wenn es richtig, richtig drauf ankommt, kann sie sich aufraffen, aber wenn es nur ein bisschen drauf ankommt, irgendwie nicht, hat man das Gefühl,
Also wenn es ganz essentiell ist, ich denke an den Heimsieg gegen Union, gegen St. Pauli, dann hat es ja hingehauen. Oder als dann das Bayern-Spiel vorbei war, man nach St. Pauli fuhr in der Hinrunde und jetzt aber mal gewinnen musste, inklusive Pokal davor. Das hat er hingehauen. Also das Positive ist ja wirklich jetzt auch eine Verpflichtung an alle, nicht nur an den Trainer, zu überlegen, wie kriegt man das häufiger und zuverlässiger hin. Deswegen ist es eben auch so gut, wirklich diese Saisonanalyse jetzt so zu deklarieren, wie sie ist, wie sie eigentlich ja immer ist im Profifußball. Aber dass das jetzt eben auch entscheidende Tage sind. Man hat ja auch zwischendurch gedacht, Mensch, jetzt, also müsst ihr euch denn da groß zusammensetzen so? Das sollte sich einfacher entscheiden lassen. Aber den Punkt gebe ich Ihnen jetzt immerhin. Ich sehe die Notwendigkeit, das zu tun, was du angesprochen hast, sich in Ruhe jetzt hinzusetzen, sacken zu lassen und das zu analysieren.
Eugen Polanski hat dann ja auch gesagt, es ist ein Termin mit Ruven Schröder vereinbart. Er wird sich aber auch, das halte ich auch für enorm wichtig, nochmal mit seinem Trainerstaff zusammensetzen. Man wird auch da eine Bilanz ziehen. Mit Ruven Schröder wird dann zu besprechen sein. Natürlich die Grundfrage, macht Eugen Polanski weiter oder nicht? Punkt 1. Tendenz jetzt, wenn wir beide, glaube ich, gerade sprechen, sind wir wahrscheinlich jetzt deutlich mehr als vorher der Meinung, dass es da weitergehen wird. Dann aber auch die Frage, was muss man vielleicht um Eugen Polanski herum verändern? Ruven Schröder hat das angedeutet. Er hat gesagt, ihr denkt immer nur in eine Richtung. Es gibt auch unterschiedliche Ansätze. Dann vielleicht mal zu schauen, was ist im Trainerteam, im Staff noch zu verändern. Kann man vielleicht mit einem Teammanager, David Siebung wurde verabschiedet, ist nicht mehr da, kann man da vielleicht noch einen Akzent setzen? Klar, jetzt werden viele sofort sagen, ja, dann doch Martin Stranzl, der hat jetzt seine Ausbildung abgeschlossen, der kann hier jetzt als Lerner reingebracht werden und der würde der Mannschaft richtig was geben. Ja klar, so ein Name muss man vielleicht mal durchdenken. Oder eben an anderer Stelle, wie kann man Eugen Polanski noch mehr Input oder sagen wir mal Sicherheit um sich herum geben, um einfach seine Arbeit noch ein bisschen präziser zu machen, um mehr Effekte zu erzielen und vor allen Dingen Nachhaltigkeit. Wobei das, muss man sagen, das haben schon ganz andere versucht, Leute mit unheimlich viel Trainererfahrung und die Konstanz reinzubringen bei Borussia Mönchengladbach. Yannick, da braucht man ja fast schon einen Zauberkünstler für.
Ja, hat dich Martin Stranzl immer gesagt, dass er der Wunderwutzi oder so ist, ne? Jetzt heißt nicht immer so in Österreich. Bevor wir gleich auf jeden Fall über Faktoren reden müssen, die gar nicht primär was mit Polanski zu tun haben, vielleicht sportlich einmal, also wir sind nicht dabei bei so einer Saisonanalyse, aber man hofft dann schon, dass im Bundesliga-Fußball auch einfach viele Daten auf den Tisch kommen, dass man überlegt, wo stehen wir, man definiert KPI, wie das dann jetzt in der Wirtschaft heißt, ne? Also was ist uns wirklich wichtig, was ist für unsere Performance kennzeichnend, also Beispiel Borussia, es gibt ja den PPDA-Wert, das ist wie früh oder wie schnell attackiert man im Prinzip den Gegner, das ist schwer Pressing zu messen, aber das ist sozusagen das etablierteste, das ist die TSG Hoffenheim, das am meisten und intensivsten pressende Team der Bundesliga, Borussia ist da aber auch im Abstiegskampf und in vielen Belangen irgendwie 15., 16., 17. oder so, sagt man da, na ganz ehrlich, wir müssen schon einen Fußball spielen, der uns da ins Mittelfeld hieft. Ein Beispiel nur. Natürlich ist die Tor- und Gefahrenproduktion aus dem Spiel heraus nicht so doll gewesen. Dafür ist man hinten stabiler geworden. Wenigste Gegentore seit 6 Jahren, immerhin. Immer noch 53, aber man weiß ja, wo man herkommt, in dem Fall auch. Also da gibt es noch viel, viel tiefgehendere Statistiken, die wir wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung haben, die, wo man sich anschauen kann, was ist da drin, was läuft schlecht. Laufwerte kamen irgendwie auch letzte Woche mal wieder auf den Tisch. War mir auch gar nicht so klar, dass Borussia da schon wieder so abgestunken ist. Braucht man nicht mal eine Mannschaft. Also man muss ja nicht auf Platz 1 der Bundesliga stehen, aber vielleicht mal wieder in anderen Gefilden unterwegs zu sein. Also dieser ganze sportliche Komplex ist ja auch interessant und da lassen sich mit Sicherheit viele Dinge ableiten, die dann auch sozusagen Bedingungen sind für Eugen Polanski. Hey, hier verlangen wir Besserung. Du kriegst das Vertrauen und die Zeit, daran zu arbeiten, aber das wollen wir auch sehen.
Genau, also ich denke, es wäre schon wichtig, wenn Ruven Schröder dann vielleicht auch in Verbindung mit André Hechelmann einfach, Max Eberl hat es immer Leitplanken genannt, einfach solche Dinge, Prinzipien das ist ein Begriff von Eugen Polanski, aber eben, ja, sagen wir mal, so ein Wertesystem des Gladbach-Fußballs aufstellt, in dem sich die Mannschaft dann auch bewegen soll. Das ist sicherlich ein anderer Fußball, als sich der ein oder andere vorstellt, dieser schöne und reine Ballbesitzfußball mit schönen Staffagen und dann plötzlichem Umschalten aus dem eigenen Ballbesitz heraus. Das wird natürlich schwieriger. Also diese Pressing-Geschichte muss natürlich weitaus mehr im Vordergrund stehen. Da kommen natürlich dann auch Hack und Kleindienst mal wieder ins Spiel, weil das natürlich zwei Spieler sind, die enorme gute Pressing-Werte haben. Beide haben dann gefehlt. Ich habe eigentlich gedacht, dass auch ein Machino in dem Bereich deutlich besser ist. Aber gut, der muss ja offenbar in allen Bereichen erstmal ankommen. Ja, und diese Dinge müssen verbessert werden. Und ich denke, es ist einfach wichtig, Eugen Polanski 4, 5, 6 klare Werte vorzugeben. Das soll Borussenfußball mit sich bringen. Dazu gehört natürlich der Faktor Jugend, der Faktor Mut, der Faktor Offensive. Das kann man deutlich nach vorne bringen. Und ja, jetzt die Gladbacher haben gegen Hoffenheim zum Beispiel 4 Tore erzielt, aber extrem effizient gespielt. Der Expected Goals-Wert lag bei 1,2. Und das sind ja Faktoren, wo man einfach sieht, ja, die Mannschaft hat das drauf. Wobei, wenn wir jetzt sagen, die Mannschaft, es wird ja eine andere Mannschaft sein in der neuen Saison, weil ja zentrale Figuren, wir haben es gesagt, wie Tabakovic und Engelhardt mindestens mal nicht mehr da sein werden, möglicherweise ein Franck Honorat. Also ja, also die Mannschaft muss, egal wie sie dann aufgestellt ist, vom Trainer dazu gebracht werden, eben diese Dimensionen zu erfüllen. Und ich finde, dass es wichtig wäre, dass der Club unabhängig vom Trainer gewisse Werte aufstellt. Und so hat es damals übrigens auch Max Eberl gemacht. Er hat klar gesagt, so will Borussia Mönchengladbach Fußball spielen. Und dann wurde eben das eben auch dem Trainer mit an die Hand gegeben. Innerhalb von Leitplanken kann er sich bewegen, aber die sollten schon erfüllt sein.
Das Gute ist, was dann wieder für Polanski spricht, er ist dahingehend ja auch kein Dogmatiker. Also, und man wird auch nicht von ihm verlangen, wir spielen jetzt den größten RB-Rammelfußball der Bundesliga, wollen da überall bei den krassesten Intensitätswert auf Platz 1 stehen. Das wird es nicht sein. Und man wird jetzt nicht sagen, ja, bitte Ballbesitz 70% und wenn es ein Spiel drunter geht, dann ist es hier beendet. So wird es ja auch nicht
sein. Er hat ja eine Mannschaft, wo man beides stressen kann. Wie gesagt, Hack und Kleindienst als Pressing-Monster in Anführungsstrichen. Aber er hat auch richtig tolle Fußballer. Und da sage ich, ja, auch da muss man mehr rausholen. Aus dem Stöger möglicherweise, wenn er dann bleibt. Wir haben ihn ja immer so insgeheim ein bisschen als Wechselkandidat. Aber gerade ein Reiner natürlich, aus Moja, Bolin, das sind ja tolle Fußballer. Und da muss man einfach auch mehr rausholen, meiner Meinung nach.
Und ja, jetzt kommen wir zu Banalitäten, die aber auch nicht außer Acht zu lassen sind. Jetzt mal angenommen, Polanski würde Schröder nicht überzeugen, Schröder wäre generell nicht überzeugt. Man geht jetzt aus dieser Saisonanalyse wie damals bei Daniel Farke und sagt, nee, wir trennen uns. Ja, es muss ja schon einen anderen Trainer geben, ne? Irgendwer muss es ja machen. Und da ist der Markt ja auf jeden Fall so gestaltet, es gibt nicht diese Kandidaten, wo irgendwer jetzt sagen kann, ey, also seid ihr denn blöd, diese Chance nicht zu ergreifen? Die gibt es. Also jetzt habe ich es so zugespitzt, aber wenn man es mal nüchtern betrachtet und realistisch, die gibt es einfach nicht. Selbst der wahrscheinlich namhafteste Kandidat, bei dem man sich irgendwie noch vorstellen kann, der wäre zu überzeugen, das ist für mich Dino Topmöller. Naja, der ist entlassen worden in Frankfurt, weil er die Bude nicht dicht bekommen hat, weil wirklich es die meisten Gegentore der Bundesliga gab, weil er es da nicht mehr hinbekommen hat. Also was wäre das für ein Signal? Oder Alexander Blessin, auch ein angesehener Fachmann, der für Stabilität bei seinen Mannschaften stand. Der ist jetzt abgestiegen mit St. Pauli, ja, ganz andere Möglichkeiten und irgendwie ja auch selbsterfüllend, dass das dann im zweiten Jahr in die Binsen geht, aber trotz allem hat St. Pauli noch viel, viel weniger produziert an Torgefahr als Borussia und wirklich wahrscheinlich die harmloseste Mannschaft der Bundesliga. Soll der das jetzt sein, der Borussia dahingehend belebt? Also ne, man könnte verkaufen kann man am Ende irgendwie alles, aber du hast ja das Wort Garantien angesprochen. Also wo ist die Garantie, dass irgendein anderer Trainer auf jeden Fall, ich sage wirklich, also so in quasi 90% aller Fälle nennenswert mehr rausholt? Und die sehe ich einfach nicht. Und das ist jetzt dann nicht so, dass man sagt, ja, okay, dann, das kann ja nicht der Grund sein. Ja doch, am Ende ist es auch ein Grund, weil na, man hat ja einen Trainer und es geht ja auch nicht, also ne, Eugen Polanski ist da und du hast den Aufwand, auch den finanziellen angesprochen, den ein Trainerwechsel bedeuten würde. Und unter all diesen Umständen spricht dann am Ende, wenn man alles auf den Tisch legt, wahrscheinlich mehr dafür, so weiterzumachen.
Ja, also das würde ich jetzt auch sagen, spricht mehr dafür. Wobei natürlich sollte vor allem Eugen Polanski dafür sprechen. Und ich glaube, das ist bei Ruven Schröder dann auch der Hauptfaktor. Aber ich habe schon das Gefühl, dass vieles von dem, was Eugen Polanski in den letzten Wochen der Saison gemacht hat, tatsächlich nochmal, und da nehme ich jetzt mal die Mitgliederversammlung als Benchmark, wo ja viel Kritik teilweise ein bisschen unter der Gürtellinie formuliert, auch an ihm da aufgekommen ist. Aber ich glaube, er hat tatsächlich seitdem sich die Sachen zu Herzen genommen. Und das finde ich immer sehr wichtig, dass jemand das Gefühl vermittelt, nicht nur das Gefühl vermittelt, sondern auch eben nachvollziehbar das tut, Dinge zu verändern. Und ich glaube schon, dass das dabei, dieses Augsburg-Spiel spricht jetzt natürlich Bände dagegen. Aber nehmen wir mal die positiven Aspekte. Da ist schon, hat sich schon ein bisschen was getan bei Eugen Polanski, auch in seinem Auftreten. Er wirkt wieder anders, wirkt konzentrierter, wirkt straighter auch in seinen Aussagen, wirkt analytischer und nicht mehr so patzig und so kurzsilbig, wie es zwischendurch mal war, sondern er geht auf Dinge ein und ich finde, er hat auch Dinge gut analysiert, wenn wir ihn nach Sachen gefragt haben, beispielsweise als es darum ging, seine erste Saison als Bundesliga-Trainer zu reflektieren vor dem Hoffenheim-Spiel, fand ich, da kam schon auch auch schon Selbstkritik durch, dass er eben gesagt hat, na, ich muss an ein paar Dingen arbeiten und habe das dann auch getan. Ich finde, man sieht es auf dem Platz, das dürfte ein wichtiger Faktor dann sein und naja, jetzt werde ich mal ein bisschen boulevardmäßig unterwegs sein, da jetzt Männer wie José Mourinho und Xabi Alonso sind vom Markt, die werden bei Real Madrid und Chelsea dann arbeiten, also für Gladbach nicht in Frage kommen und da würde ich sagen, Eugen Polanski hat sich ein Plus erarbeitet und zwar so ein Plus, dass man sagen kann, es gibt nicht den Mann auf dem Markt, der jetzt wirklich ganz, ganz anders dafür garantiert, dass alles ganz anders und viel besser wird bei Borussia Mönchengladbach. Das ist, sagen wir mal, eine Leistung, die Eugen Polanski vollbracht hat. Abgesehen davon, auch das hat er völlig zu Recht gesagt, er hat ja seinen Job erfüllt. Das darf man nicht vergessen. Es ist kein schöner 12. Platz, sondern ein schwacher 12. Platz, aber es ist ein 12. Platz. Borussia ist nicht abgestiegen. Das scheint intern ja erstmal der Hauptauftrag gewesen zu sein. Und wenn man das alles zusammennimmt, würde ich jetzt sagen, ja, was sagen wir, 70-30 pro Polanski?
Ja, es ist so paradox, dass quasi je länger man drüber redet und nachdenkt, desto mehr wird es. Weiß nicht, ob das dann so ein Effekt in der Saisonanalyse auch ist, aber ja, würde ich mich jetzt drauf einlassen heute an diesem Tag sozusagen. Er hat es ja in der Rückrunde auch geschafft. Es waren jetzt nur 4 Siege, aber er hat es ein bisschen cleverer verteilt, würde ich mal sagen. In der Hinrunde war es so geballt. Insgesamt immer noch zu wenig, aber 37 aus 31 Spielen unter ihm. Jetzt keine Katastrophe, natürlich ausbaufähig und es müsste mehr werden, um einfach mehr Sicherheit zu haben. 11. in der Polanski-Tabelle. Also die Bundesliga, die Gemengelage birgt ja sowohl Risiken als auch Chancen, sage ich mal. Also da ist kaum einer außer den Top 6 halt komplett enteilt. Ich meine, selbst Eintracht Frankfurt, wie viele Punkte Abstand sind es jetzt? 5, glaube ich. Also Eintracht Frankfurt ist 5 Punkte entfernt, die sich gerade völlig neu ordnen. Ja, also da ist viel in Bewegung und wenn man das gut macht, gibt es da eben auch Potenziale und die sind für mich einfach ohne Abstiegssorgen durch eine Saison zu kommen. Das ist für mich das Ziel für die nächste Saison. Man hat es zumindest geschafft, nachdem man einmal runter war von den Abstiegsplätzen, nicht schlechter als 14. dazustehen. Es war immer mindestens ein Punkt auf den Relegationsplatz. Ja, so ist man durchgekommen. Am Ende müssen wir auch sagen, wahrscheinlich sogar 1-2 Wochen eher, als wir sogar gedacht hätten. Das ist alles nicht das Gelbe vom Ei, aber ja, es gibt zumindest eine Basis. Und Carsten, wie findest du die Überlegung? Jetzt ist ja nicht unsere Aufgabe, dem Verein seine Narrative zu schreiben, aber auch zu sagen, hey, man hat jetzt einen Trainer Eigengewächs, man hat einen jungen Trainer und der bekommt jetzt auch einfach die Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln, das zu zeigen, natürlich nicht endlos, aber zumindest mal in der nächsten Saison. Und wenn er das schafft, dann geht's weiter. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, es ist ja irgendwie so das Nonplusultra, dass Borussia den neuen Favre findet. Jetzt will ich ganz langsam, nicht falsch verstehen, habe mal nachgeguckt, wo Lucien Favre war in Eugen Polanskis Alter. Ja, auch ein Ex-Profi, Lucien Favre. Da war er noch in Yverdon, seine erste nennenswerte Profitrainerstation. Und ja, irgendwo geht's halt mal los in so einer Karriere. Und wer weiß, wo es irgendwann hinführt. Nicht jeder ist Pep Guardiola, der sozusagen Barcelona direkt übernimmt und dann die Champions League gewinnt. Aber auch Trainer können sich ja entwickeln und besser werden.
Na gut, ich meine, Eugen Polanski hat ja in Mainz gespielt, hat in Hoffenheim gespielt und da gibt es ja genug Beispiele, gerade in Mainz, dass Trainer erstmal sich entwickeln und dann in große Karrieren starten, wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die am Ende die Champions League gewonnen haben. Also trotzdem aber auch erstmal in Mainz sich irgendwo, ich sag jetzt mal platt, die Hörner abgestoßen haben und Erfahrungen vor allem gesammelt haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass sich Borussia Mönchengladbach bewusst für Eugen Polanski als Trainer entschieden hat, zunächst als Interimslösung und dann eben als feste Lösung und damit ja auch einen Weg eingeschlagen hat, den man, wenn man sich jetzt von Eugen Polanski trennen würde, ja dann sofort erstmal wieder, ja, da würde man schon eine große Tür zumachen, weil das auch eine Botschaft zurück wäre in den Club, dass eben, naja, die Leidensfähigkeit oder die Standhaftigkeit, was diesen Weg angeht, nicht besonders groß ist. Nochmal, Borussia Mönchengladbach ist sicher gerettet gewesen, du hast es gesagt, die 30 Punkte waren rückblickend früher da. Es war eine Saison, die viele Nerven gekostet hat, die auch, sagen wir mal, nerviger war, als viele sich erhofft hatten. Aber andererseits sage ich auch mal, dass für mich so ein bisschen das Vergleichsmodell das wäre, wo man hinkommen kann, das ist für mich der FC Augsburg, der es ja geschafft hat, einfach die Spiele, die man gewinnen sollte, gewonnen hat. Beispielsweise auch gegen Borussia Mönchengladbach, gegen Heidenheim, gegen Köln, gegen St. Pauli. Einfach diese Punkte eingesammelt hat und jetzt mit den am Ende 43 Punkten dasteht, wo, glaube ich, Borussia Mönchengladbach realistisch steht. In der Saison vorher waren es 45 Punkte und das wäre für mich eigentlich das, dass man diese 40 plus ein bisschen was zunächst einmal ins Auge fasst. Damit wäre auch erfüllt, was du gesagt hast, dass man mit dem Abstiegskampf gar nicht groß in Verbindung gebracht werden kann über den meisten Teilen der Saison. Und das muss das Ziel für die neue Spielzeit auch sein. Und da glaube ich schon, dass Eugen Polanski das drauf hätte. Wobei, nochmal, ich glaube schon, dass es auch eine Entscheidung ist, die davon abhängen wird, was Eugen Polanski jetzt im Gespräch mit Ruven Schröder in dieser Runde dann eben auch an Plänen aufbringen wird und darlegen wird, wie er Borussia Mönchengladbach voranbringen will. Und Ruven Schröder, der die Entscheidung fällen wird und der wird auch, dieser Entscheidung wird der Club auch folgen. Ruven Schröder wird ganz klar sehen wollen, wie Borussia Mönchengladbach in der nächsten Saison anders, besser und erfolgreicher performen kann und wird und soll.
Ja, und die beiden, das hat Schröder gesagt, haben ja auch gesprochen über den Kader der Zukunft. Das war jetzt nicht das Indiz dafür, dass Polanski auf jeden Fall bleibt, aber falls er bleibt, gab es da ja schon einen Austausch. Also im Prinzip muss man da jetzt wahrscheinlich sogar gar nicht mehr so viel drüber reden in der Saisonanalyse, weil sie das schon getan haben, was passieren könnte oder personell passieren sollte auf dem Transfermarkt. Vieles ist ja auch gar nicht planbar, aber so gut wie möglich. Da sind wir ja im Profifußball immer bei Wahrscheinlichkeiten und die eben zu steigern. Ja, und du hast gesagt, Ruven Schröder wird das entscheiden. Und wir haben ja auch berichtet, dass wir aus dem Verein jetzt schon auch viele Vorbehalte gehört haben, Dinge, die jetzt eher darauf schließen ließen, dass es eng wird für Polanski. Das ist jetzt zum Teil dann aber auch schon wieder 1, 2, 3 Wochen her. Und ich würde aber sagen, da das ja eine öffentliche Äußerung ist, kann man das ja zum Beispiel als Maßstab nehmen, wenn dann der Aufsichtsratschef Michael Hollmann auf der Mitgliederversammlung derart agiert, würde ich nicht sagen, dass das entscheidende Kriterium dafür ist, ob Polanski bleibt oder geht. Das ist dann auf eine Art eine Einzel- oder eine Gremienmeinung, aber das wird nicht Ruven Schröders Entscheidung final beeinflussen. Vielleicht muss er deswegen etwas überzeugender sie rüberbringen, aber egal wie er entscheidet, er wird das schon alle überzeugt bekommen und da wird nicht irgendwie Person XY sagen, nee, so machen wir das nicht, sondern da hat er eine Art Prokura, würde ich sagen, auch wenn er da als Geschäftsführer natürlich nicht die finale Instanz ist. Also als Nicht-Geschäftsführer nicht die finale Instanz ist.
Also das muss er auch haben. Ruven Schröder ist der Sportchef von Borussia Mönchengladbach und er muss, und das ist ja auch das, was der Club dann am Ende so kommuniziert hat, dass Ruven Schröder die sportlichen Geschicke entscheidet. Er hat einen neuen Chef-Scout dazu geholt, den André Hechelmann. Und das ist jetzt eben, natürlich, na klar, sind die Gremien auch dazu da, ein Veto einzulegen oder zumindest mal Hinweise zu geben. Und es ist auch wichtig, finde ich, dass sich Michael Hollmann da so positioniert hat als kritischer Geist. ob das dann im Detail alles so auch aus der Emotion heraus war, das sei dahingestellt. Aber es ist wichtig, dass der Aufsichtsrat eben als kritischer Aufsichtsrat, als ein Aufsichtsrat, der das Auge drauf hat, das hat er uns damals im Interview auch gesagt, Yannick, als wir mit ihm gesprochen haben, wir wollen die Sachen anders in den Blick haben. Das hat er da ganz klar gezeigt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat, und Eugen Polanski fliegt jetzt raus, sondern er hat einfach auch in Richtung Trainer gesagt, was eben fehlt, was kommen muss. Und auch daraus werden sich diese eben angesprochenen Leitplanken ergeben. Aber Ruven Schröder wird klar eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung wird dann das sein, was der Club dann auch nach außen tragen wird. Ich glaube auch nicht, dass ihm da einer groß widersprechen wird. Das wäre, glaube ich, auch nicht gut. Und Ruven Schröder wird nochmal klar Polanski machen, klar machen, was will ich? Wie soll Borussenfußball aussehen? Polanski muss dann eben klar machen, ich kriege das hin. Und dann werden die beiden den Kader planen. Und je schneller diese Entscheidung da ist, desto mehr Möglichkeiten der Kaderplanung gibt es. Und Yannick, jetzt hier am Montagmittag gibt es ja sogar schon erste Entscheidungen, die gefallen sind und sogar schon einen verkündeten Transfer.
Ja, quasi als wir uns verbunden haben, wurde der Transfer von Daniel Batz verkündet. Die neue Nummer 2 bei Borussia. Ich finde die Schröder-Zitate in der Mitteilung schon nicht jetzt irgendwie nichtssagend, sondern da steckt irgendwie was drin, weil er sagt, er ist nicht nur ein sehr guter Torhüter, sondern auch eine absolute Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Seine Begeisterung für die neue Aufgabe gepaart mit Durchsetzungsvermögen und seinem tollen Charakter machen ihn neben seiner sportlichen Klasse zu einem wertvollen Neuzugang für Borussia. Ich finde, da steckt schon viel drin, auch viel von dem, was Borussia braucht und fordert, nämlich diese Persönlichkeit, Charakter und so weiter. Ja, deswegen ein erster Mosaikstein. Und wenn ihr euch jetzt bei der Trainerfrage fragt, Mensch, warum sind die jetzt da schon wieder eingeknickt? Also warum wirken die jetzt so irgendwie, ja, sie tragen alles mit und irgendwie auch noch Schröder hörig? Ich würde mal sagen, also wir bilden uns unsere Urteile ja auch, ob ihr es glaubt oder nicht, möglichst fundiert. Wir machen uns unsere Gedanken, wir reden mit vielen Leuten und stehen auch nicht jeden Morgen auf und denken, ah, was können wir denn heute mal von uns geben, sondern da steckt auch schon einiges hinter. Und manchmal muss man ja auch gewissen Realitäten ins Auge blicken. Ne? Da können wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, natürlich wäre es irgendwie super, wenn Xabi Alonso Borussia-Trainer wäre. Das also ist noch deutlich weniger, ist halt machbar und realistisch. Man muss mit den Dingen arbeiten, wie sie sind. Und ja, die legen wir sozusagen auch gedanklich für uns jedes Mal auf den Tisch, tauschen uns aus und kommen dann zu diesen Schlüssen. Und ja, Stand Montagmittag ist das eben, wie du gesagt hast, diese 70-30-Tendenz pro Polanski. Bis hin, glaube ich, Carsten, zu der Tatsache, dass wir jetzt schon eher überrascht wären, wenn dann in ein paar Tagen die Meldung kommt, dass es die Trennung gibt.
Definitiv. Also das ist ja 70-30, spricht ja dann deutliche Sprache. Und ich meine, letztlich, uns kann es relativ egal sein, wer Trainer von Borussia Mönchengladbach ist. Wir müssen mit allen zusammenarbeiten und mit allen leben. Es geht dann ja darum, dass dieser Trainer für den Club, und das ist die Sicht des Clubs, für den Club gute Arbeit macht, erfolgreiche Arbeit macht. Und das muss jetzt eben Ruven Schröder entscheiden. Und man muss ja einfach dem Eugen Polanski auch zugestehen, dass, was ich eben gesagt habe, dass er Dinge verändert hat, dass er offenbar weiß, was zu tun ist, um die Mannschaft besser zu machen. Er hat Borussia Dortmund besiegt. Das war ja das, was wir auch über die gesamte Saison immer angemerkt haben. Es mag ja sein, dass wir nicht so poltern und die Dinge immer an die Wand klatschen, sondern das vielleicht auch mal in Zwischentönen anmerken. Aber wir wissen, glaube ich, schon, wo die Problematik bei Borussia Mönchengladbach liegt. Und wir haben immer angemerkt, dass es wichtig ist, für einen Club wie Gladbach auch mal große Spiele zu gewinnen und Top-Gegner zu besiegen. Und ja, Dortmund ist ein Top-Gegner, natürlich der deutsche Vizemeister, der Champions-League-Teilnehmer. Und die TSG Hoffenheim war für mich ja die Überraschungsmannschaft der Saison. Positiv hat es fast bis in die Champions League geschafft. Übrigens auch mit einem Trainer, der im Sommer extrem angezählt war und der dem Vernehmen nach im Amt geblieben ist, weil man eben keine Alternative gefunden hat. Und jetzt aus dieser Mannschaft mit ganz vielen Transfers, und das hat Ilzer jetzt auch in der Pressekonferenz im Borussia-Park nochmal gesagt, wo die meisten Leute gar nicht wussten, welche Spieler das sind, hat er eine tolle Mannschaft gebaut mit Teamgeist, die eben viele Aspekte, die vorher gefehlt haben, umgesetzt haben, Hoffenheim-Aspekte, was den Fußball Hoffenheim angeht. Und das jetzt in Gladbach zu machen, ist die Aufgabe von Ruven Schröder. Und das hat ja CEO Stefan Stegemann auch immer gesagt. Die Verbindung Trainer und Manager, das ist das, was den Club wirklich anzündet, was dem Club wirklich das Wesentliche gibt. Denn was Gladbach wirklich braucht, um wirklich aus diesem Tal rauszukommen, ist sportlicher Erfolg. Und wenn Ruven Schröder jetzt das Gefühl hat und die Überzeugung vor allem hat, dass Eugen Polanski der ist, der Gladbach erfolgreicher macht. Wir reden jetzt hier nicht darüber, dass jetzt nächste Saison Champions League Qualifikationen oder irgendwas ein Thema sind, aber wir reden davon, dass, bleibe ich dabei, in Richtung FC Augsburg zu gucken, Platz 9, dass diese Dinge da möglich werden. Und da muss Schröder einfach sagen, ja, Eugen Polanski, nein, ist es ja, ist es nein, ist es das oder kann er das bringen? Tendenz jetzt kann er das sein und das ist kein Nachreden von Dingen, die der Verein uns in irgendeiner Form vorgibt, sondern wir sehen ja auch die Spiele, wir sehen ja auch, was passiert und ich finde, man darf auch dann sagen, wenn ein Trainer, der vielleicht bei vielen Fans in der Kritik steht, etwas Positives gemacht hat.
Ja, und das ist ja auch verbunden mit Erwartungen, die wir formulieren, mit KPI, die wir für uns dann haben, wo wir dann auch prüfen werden, wird das erreicht? Ist das genug? Geht das in die richtige Richtung? Das ist ja der ständige Prozess, den wir hier in unserer Arbeit auch verfolgen. Und wenn wir das Gefühl haben, boah, das geht nicht in die richtige Richtung, dann werden wir das auch anmerken. Also es ist ja dann nur so, wenn diese Entscheidung jetzt getroffen wird, dass es mit Polanski weitergeht, dann muss ja erstmal gearbeitet werden. Dann ist es der erste Transfersommer von Ruven Schröder, an dem man auch sehr klare Erwartungen formulieren kann. Und dann schaut man mal, wenn es vorbei ist, dieser Sommer, wie es gewesen ist, wie es werden könnte und was da vielleicht auch möglicherweise nicht geklappt hat, was versäumt wurde. Nur jetzt sind wir eben an dem Punkt, diese Saison ist vorbei, jetzt wird noch ein bisschen analysiert und dann ja ist nach der Saison, um mit Sepp Herberger zu reden, schon wieder vor der Saison, die eigentlich ja nach Hinrunde und Rückrunde das dritte Drittel, nämlich der Sommer, die große Transferzeit. Und generell gilt, glaube ich, da freuen wir uns drauf, weil wieder sehr viel drinstecken wird und wir natürlich, auch wenn wir es gerne so hätten, noch nicht alle Antworten kennen.
Genau, das ist entscheidend. Also es kann ja noch alles passieren, ne? Weil erstmal vor der Saisonanalyse ist nicht nach der Saisonanalyse möglicherweise. Also das warten wir doch jetzt erstmal ab. Es sind noch die beiden Freundschaftsspiele in Spelle und Anrat. Wie gesagt, es wird die Gespräche geben und ich denke, spätestens am kommenden Wochenende wird es dann auch eine Entscheidung geben. Ruven Schröder hat klar kommuniziert, dass es klar kommuniziert wird. Also er hat gesagt, wenn wir uns entschieden haben, dann werden wir das auch nach draußen geben.
Auch eine klare Erwartung, die wir, glaube ich, formulieren, dass es schon jetzt auch dann sehr wichtig wäre, dass egal wie es ausfällt, richtig zu erklären.
Ja, und um das zu erklären, es gab ja auch schon Zeiten, wo auch Trainerdebatten ohne Ende waren und dann einfach nichts gekommen ist, weil der Trainer im Amt geblieben ist. Aber es ist schon, glaube ich, jetzt eine Nachricht, auch wenn es uns jetzt eher überraschen würde, wenn Eugen Polanski nicht Trainer bleibt. Aber es ist trotzdem auch eine klare Nachricht. Wir setzen auf Eugen Polanski und ich finde, das ist auch für Eugen Polanski wichtig, dass der Club nochmal ganz klar sagt, wenn er sich dann für ihn entscheidet, wenn Ruven Schröder für ihn mit ihm weitermacht und da in die neue Saison reingeht, klar zu sagen, das ist unser Trainer, das ist Eugen Polanski, darum haben wir uns für ihn entschieden, das erwarten wir von ihm. Und das würde den Trainer dann auch definitiv stark machen. Und wie sagt Winnie Schäfer immer, der alte Borusse, der sagt dir mal, ein Trainer ist nur so stark, wie ihn der Verein auch sein lässt und macht. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, zu sagen, egal wer dann am Ende Trainer ist, das ist unser Trainer aus dem und dem und dem Grund. Und darum vertrauen wir diesem Trainer und darum machen wir, was wir gemacht haben. So, und das erwarten wir vom Club und das erwarten wir ja wahrscheinlich innerhalb der nächsten 7 Tage.
Ja, es gibt dann schon auch den Punkt, wo es dann zu lange dauern würde und das wieder irgendwie Zweifel weckt. Man kann es sozusagen auch zu sorgfältig machen. Aber auch wenn Schröder sagt, es gibt keine Timeline, die ist ja jetzt so ein bisschen definiert. Es gibt auch noch 2 Trainingseinheiten, es gibt die beiden Spiele, es gibt klar verabredete Tage, wer wann mit wem redet. Das sind ja auch nicht nur Schröder, Polanski und irgendwie die beiden Geschäftsführer, sondern sehr, sehr viele Leute bis hin zu Analysten und wirklich jedem Staff-Mitglied, medizinische Abteilung, also da steckt sehr viel drin. Kann man dann auch bei der Masse an Personen sich vorstellen, dass das einfach dauert, aber ja, so Richtung Wochenende, spätestens Anfang nächster Woche, sollte dann ungeachtet irgendwelcher Feiertage und so weiter dann einfach auch mal es in die Kommunikation gehen, in die eine oder in die andere Richtung und welche Richtung wir Stand heute erwarten. Ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich erörtert.
Ganz genau. Und wir werden natürlich jetzt in der Sommerpause, die ja eigentlich keine Sommerpause mehr ist, zumindest nicht für uns Journalisten, immer nachhalten. Ja, klar, die Trainerfrage, die Antwort auf die Trainerfrage, aber natürlich auch gerade, was an Transfergerüchten unterwegs ist, was an Transfers getätigt wird. Wie gesagt, Daniel Batz ist Borusse und wird Borusse sein in der neuen Saison. Dann schauen wir, was weiterkommt. Und ja, werden euch das mitteilen hier bei uns auf allen Kanälen und natürlich auch in den Podcasts, die auch im Sommer weitergehen werden.
Genau, von daher wirklich, Sommerpause ist einfach die Abwesenheit von Pflichtspielen und ansonsten geht's in der gewohnten Intensität weiter und Abwesenheit von Trainingseinheiten natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch. In dem Sinne, können wir auch mal Danke sagen für eure Treue in dieser Saison, auch wenn, wie gesagt, der Cut gar nicht so eindeutig ist, aber nach dem 34. Spieltag ist vielleicht mal der Zeitpunkt gekommen. In dem Sinne, eine schöne Saisonanalysenwoche. Viel Spaß in Spelle und Anrath, falls ihr da seid. Und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de